Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcast. Heute persönlich mit Bernhard Hanel, der Initiator und Ideengeber des World Child Forum. Lieber Bernhard, herzlich willkommen, dass du heute da bist. Freue mich.
Super schön, dass ich da sein darf.
Ja, also du hast ja eine Initiative gestartet, die aller Ehren wert ist, das mal vorweg, aber die auch ein unglaubliches Ziel formuliert. Du hast nämlich gesagt, was wäre, wenn alle Kinder den Friedensnobelpreis bekommen würden? Ja, was wäre denn dann eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich die gute Frage. Ich meine, nur mal vorweg, also diese Idee oder zur Initiative ist sozusagen wie ein erstes Produkt, Anführungsstrichen Produkt, ist ja immer so ein doofer Name, aber Produkt des World Child Forums, also ist das sozusagen rausgeboren. Und kam mir tatsächlich, ich saß in Stockholm vor diesem Hotel, wo am 10. Dezember dann die ganzen Nobelpreisträger dann übernachten und dann zusammen sind. Und da saß ich, weil meine beiden Töchter shoppen gegangen sind und ich immer nicht mit gern shoppen gehe und die es auch nicht gut finden, wenn ich mitgehe. Und so saß ich da und dann habe ich gedacht, und dann Ideen kommen ja einfach, ja, die sind halt dann da und dann dachte ich erstmal sehr verrückt, wenn man jetzt allen Kindern, also und auch da nochmal vorweg, ich meine, Kinder sind an sich unglaublich friedfertig. Die streiten sich mal und die kappeln natürlich und die können auch mal richtig blöd zueinander sein, aber sie suchen eigentlich immer wieder, wenn sie den Kind sein dürfen, immer wieder diese Versöhnung, diesen Ausgleich. Und das Schöne ist, und das kann ich aus der Erfahrung sagen, weil ich auf der ganzen Welt unterwegs bin und Kinder beim Spiel beobachten kann, alle Kinder auf der Welt spielen gleich. Und alle Kinder auf der Welt würden zu jedem Zeitpunkt zusammenspielen. Immer.
Mhm. Und ohne Vorurteile, ohne Hemmnisse.
Ohne Vorurteile, ohne Hemmnisse, ohne Frage nach Stand, Religion, Reichtum, Nicht-Reichtum und irgendwas, sondern wenn der Ort da wäre, wo man zusammen spielen kann, und da haben wir genug Räume gemacht, auch für palästinensische und israelische Kinder, und natürlich spielen die zusammen. Diese Themen sind ja Erwachsenenthemen, die haben mit dem Kindheitsthema nichts zu tun. Und was ich eben auch noch so faszinierend finde an diesem kindlichen Bewusstsein und was für uns heute so rasend wichtig ist, ist, dass für die das Morgen, also die Zukunft, ein offener Möglichkeitsraum ist. Für sie ist immer denkbar, dass morgen alles ganz anders ist. Und wir sind ja so zugestellt mit diesen Stapelkrisen und sagen, es geht eh alles so und es geht jetzt eh auch alles schief. Und also es fällt uns so schwer, in diese Öffnung wieder zu kommen, zu sagen, nein, wenn wir das wollen, ist morgen alles anders. Und das ist im Kind veranlagt.
Eigentlich schade, dass das auf dem Weg ins Erwachsenenwerden so verloren geht, weil eigentlich bräuchten wir das ja auch, weil darin ja wahrscheinlich die Chance liegt, der Erneuerung, der Transformation, wie man Neudeutsch ja auch sagt. Ja. Im Kind ist es angelegt und die Erwachsenen haben sich's über Schulzeit, Beruf abtrainieren lassen, oder?
Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Gesellschaftsfragen überhaupt. Also vielleicht ist es sogar die. Das kann man ja nie sagen, welche ist die. Aber ich denke schon, dass es eine der Hauptfragen ist, warum und wieso um alles in der Welt passiert das. Ja, also wenn ich an ein Projekt denke, wir haben den ersten multiethnischen Kindergarten in Sarajevo nach dem Jugoslawienkrieg aufgebaut, wo überhaupt nicht denkbar war, dass jetzt wieder bosnische und kroatische und serbische Kinder und so weiter zusammen. Ja, es war nicht denkbar, dass die Erwachsenen sich begegnen, die Kinder natürlich. Klar. Ja, und überhaupt gar keine Frage. Und was passiert jetzt eigentlich? Dass wir fangen alle gleich an. Jedes Kind kommt auf die Welt und will die Welt kennenlernen und will sie erfahren und sich selber erfahren und in Kontakt kommen, all das ist ja das freie Spiel. Und warum geht das verloren, wie du gerade gesagt hast? Das ist die große Frage. Was passiert, dass ich radikalisiert werde, dass ich in ganz komische Ideen komme? Welche Rolle spielt Bildung? Welche Rolle spielt Religion? Welche Rolle spielt das Elternhaus? Welche Rolle? All das, was spielt es da für eine Rolle, dass ich dann plötzlich als Erwachsener in einer ganz, oder jung Erwachsener in einer ganz anderen Situation bin? Und der Friedensnobelpreis, die Idee ist eigentlich nichts anderes, als einmal zu sagen, lass uns da drauf gucken. Weil das würde da passieren und das passiert ja auch gerade schon. Wir stellen die Frage und so viele hüpfen drauf auf und sagen, boah, das ist eine verrückte Frage. Ja, ein witzige Anekdote, die Blick in der Schweiz, ist ja da die meistgelesene Zeitung, so ein bisschen die Bild-Zeitung der Schweiz, ja. Die titelt dann oder hat so mit als Headline, ja, 2 Milliarden Kinder gegen Trump. Ja.
Ja. Eigentlich würde eins reichen, um zu siegen, würde ich mal meinen.
Eins würde reichen, aber ich finde die Idee so, jetzt witzig, das war gar nicht die Idee. Ja. Also ich hatte nicht die Idee, des Friedensnobelpreis für alle Kinder, um gegen Trump anzusetzen, obwohl wir jetzt 2026
jetzt ist es ja tatsächlich so.
Sind, ist es so.
Ja. Ja.
Wir sind gegen Trump im Rennen, und weil wir werden eingeben und er ist nominiert. Insofern ist es dieses Spiel, aber das finde ich dann schon auch da ist die Frage spannend. Ja.
Absolut.
Ja. Ja.
Also, mein Votum wäre klar. Das darf ich so politisch an der Stelle sagen. Aber vielleicht auch nochmal, wir sind ja jetzt hier im Kinderschutz-Podcast und dann fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörende, warum beschäftigen wir uns jetzt mit dem Friedensnobelpreis? Aber ich glaube, darin liegt ja eigentlich der Kern von allem. Wenn es Kindern gut geht, das könnte man sehr platt eigentlich sagen, dann ist auch weniger Leid da. Und wenn man Kinder auch hilft, sich zu entwickeln, dann geht es ihnen auch besser. Ja? Von daher ist es total spannend, jetzt auch hier zu berichten, finde ich.
Voll. Und ich denke, das passt total. Ja, also vor fast jetzt über 100 Jahren hat Rilke gesagt, die wichtigste Aufgabe des nächsten Jahrhunderts wird sein, freie Kinder zu schaffen. Und er hat es dann nochmal definiert, nämlich wirklich die Kindheit so zu definieren, dass man alles dafür tut als Erwachsener, dass das Kind in seine Biografie kommt. In wirklich seine ureigene Biografie, seinen Biografierucksack packt und in seine Potenziale kommt. Und ich meine, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es keinen besseren Umweltschutz gibt. Keine einzige Maßnahme, die wir als Erwachsene treffen, ist so stark, wie wenn ich Kinder mit der Natur in Verbindung kommen lasse, wenn ich Kinder mit der Welt wirklich angebunden aufwachsen lasse. Es gibt keine größere Friedensprophylaxe, als Kinder miteinander spielen zu lassen, sie in ihre Kraft kommen zu lassen. Und das ist doch Kinderschutz pur.
Ja.
Also wenn, was denn dann?
Ja. Ja,
sozusagen die totale Wert, dass die Kindheit keine Übergangszeit ist zum Erwachsenenwerden, was wir ja immer noch so in unseren Hinterköpfen, ist immer noch die Kindheit so ein Übergangs. Genauso wie das kindliche Bewusstsein so, naja, jetzt wartet mal ab, wie ihr Erwachsene seid. Und das ist einfach nicht richtig, sondern es ist ein Teil unseres Lebens, was wir viel zu schnell ablegen im Übrigen. Und wir bleiben unser Leben lang Kind einer Mutter, eines Vaters. Mhm. Ja. Und sozusagen diese Wertschätzung dieser Kindheit gegenüber, im Übrigen ist es ja dann auch ein Nobelpreisträger oder eine Nobelpreisträgerin, die im Krieg verletzt, sogar getötet, die in sexuell missbraucht, ausgebeutet in Kindern. Ja, es passiert was im Mindset. Mhm. Ja.
Und da du ja eigentlich genau das ja vorschlägst, nämlich alle Kinder als Gemeinschaft den Preis zu verleihen, trifft es ja alle Biografien unterschiedlichster Art und Weise, alle Ethnien, alle Kinder. Und das ist ja das Spannende eigentlich genau daran. Also eigentlich geht es gar nicht anders, als den Preis den Kindern zu geben. Und was ich ja viel besser finde, und den Spruch habe ich von dir, das finde ich total toll. Ich habe auch immer gesagt, seit 28 Jahren, Kinder sind unsere Zukunft. Du sagst einen anderen Satz, sie sind nicht unsere Zukunft, sondern sie sind unsere Gegenwart. Und ja, den Satz, den habe ich jetzt für mich, du merkst es schon, das ergreift mich, den habe ich jetzt echt übernommen, weil der ist richtig. Weil wenn wir in die Zukunft schauen, dann verlagern wir ja etwas nach vorne und müssen uns nicht genau heute drum kümmern.
Genau.
Und deshalb finde ich den so toll von dir, den Satz.
Ja, ich finde es immer gefährlich, wenn man sagt, die sind unsere Zukunft. Ja, weil dann, wie du super schön gesagt hast gerade, dann nehmen wir es weg und dann sind sie eigentlich auch schon wieder Erwachsene. Mhm. Sondern dieser Aufruf oder diese Frage, was wäre denn, wenn, ja, sie müssen es übrigens gar nicht kriegen unbedingt, sondern die Frage ist schon so wertvoll, ja. Diese Frage, und das spürt man ja auch gerade, sonst würde sie nicht so aufgegriffen, was wäre wenn, und es ist, sie richtet sich an die Kinder, aber eigentlich richtet sie sich an uns. Mhm. Nämlich, wie sehen wir Kindheit? Wie wollen wir damit umgehen in diesem Bewusstsein, dass eigentlich da drin im Moment die einzigste Antwort liegt? Weil in diesen anderen Sachen sind wir doch unfassbar ratlos. Ja, durch die Bank weg. Und das würden die meisten Menschen, und ich kenne auch welche, die in verantwortungsvollen Positionen und so sind, sie würden es vielleicht nicht vor der Kamera zugeben, aber im Hinterzimmer geben sie zu, dass gerade sozusagen eine große Ratlosigkeit da ist vor dem, was kommt. Ja, und da müssen wir dieses Potenzial, du hast es so schön gesagt, des Perspektivwechsels, wir müssen wirklich Neues zulassen. Und wirklich Neues zulassen heißt auch in diesen Punkt gehen des Nichtwissens. Mhm. Weil sonst ist es nicht neu. Ja, wir müssen es einfach zulassen, ja, das Unverfügbare wieder als einen großen Wert anerkennen. Das Hartmut Rosa, ich finde, mit einer der besten Zeitphilosophen, sagt es so schön, diese Unverfügbarkeit, die müssen wir wieder lernen. Das sind die Kinder. Ja, für die ist das Morgen unverfügbar, aber dadurch ist alles möglich.
Ja, ja, wieder. Jetzt könnte man ja sagen, du hast eben gerade gesagt, dass sie müssen ihn ja gar nicht bekommen, den Preis, allein aufgrund dessen, dass die Frage an sich schon so wertvoll ist. Aber wenn sie ihn jetzt doch bekommen würden, ja, wie geht es denn jetzt erstmal auf dem Weg dahin weiter? Vielleicht kannst du da auch noch mal was erklären. Ist ja auch die Möglichkeit, jetzt unsere Zuhörenden vielleicht zu motivieren, aktiv zu werden und diese Idee auch weiter zu verbreiten. Und was passiert denn dann? Hast du das überhaupt überlegt schon?
Ja, wir sind da doch schon ordentlich in Bewegung, mhm, weil es uns überrascht, wie viel Resonanz diese Idee, also das überrascht uns jetzt sehr, mhm, wie viel Resonanz da kommt. Jetzt selbst von der UNO und so, ja, also mhm, von der UN, die jetzt überlegt, diese Idee sich selber mitzunehmen und so. Also da resoniert ganz viel. Und vielleicht noch eins, ich finde es ja wahnsinnig spannend, es wäre auch wie eine Umkehrung. Bisher haben eigentlich immer Menschen diesen Preis bekommen für Geleistetes. War ganz selten mal nicht so und es gab dann viel Kritik. Bei Obama war es eigentlich zum Beispiel so, dass das eigentlich zu früh und schon so als Zukunfts hat nicht so richtig funktioniert. Ja, und sonst für Geleistetes. Und dieser Preis ist ja nicht für Geleistetes, sondern ist tatsächlich für ein neues Morgen. Ja, also da muss ich die Nobelpreisgeschichte ganz schön auf den Kopf stellen. Und es schwingen noch zwei Sachen mit, wenn ich das sagen darf. Die eine ist, dass Nobel keine Kinder hatte, worunter er tatsächlich das, was er nicht so toll fand. Und das andere ist auch noch, dass in Schweden das weiterhin so ein bisschen, und da ist ja dieser Preis, obwohl er in Oslo übergeben wird, der Friedensnobelpreis, alle anderen werden ja in Stockholm, aber ist ein schwedischer Preis, dass Astrid Lindgren nie diesen Preis gekriegt hat. Mhm. Und es ist immer noch
ein Makel.
Ein echter Makel. Die große Kindheitsversteherin, wenn es eine gibt, dann sie. Ja, und die große Schwedin, also wenn man, es gibt fast niemanden, der berühmter ist als sie. Ja. Und sie hat diesen Preis, sie hat nur den alternativen Friedensnobelpreis gekriegt und hängt so als Makel. Das wäre auch so ein bisschen wie im noch posthum für sie.
Ja.
Ja. Aber das nur am Rand.
Aber ich finde den Gedanken so total charmant, weil ich glaube, dass es vielleicht ihr auch ein tiefes inneres Anliegen gewesen wäre, zu sagen, ich nehme diesen Preis stellvertretend für die Kinder der Welt an. Ich glaube, das kann man ihr sozusagen posthum auf die Fahnen schreiben. Und ich finde den Gedanken eigentlich charmant und vielleicht ist das sogar auch verfolgenswert in der jetzigen Kampagne. Ich finde das nicht unspannend. Aber ich will dir in einer Sache vielleicht auch widersprechen. Du sagst, eigentlich haben die Kinder ja schon doch was geleistet. Du hast ja selbst gesagt, sie sind ja per se schon von ihrer Veranlagung Friedensstifter und sind da eigentlich durch ihre Existenz haben sie ja schon was geleistet. Sie sind ja rein, pur und sind die perfekten Friedensstifter. Also von daher, qua Geburt, leisten sie schon was. Und alles, was danach kommt, in Anführungsstrichen im Erwachsenwerden, wird ja schwächer.
Stimmt, da bin ich dem selber aufgesessen, diesem Leistungsbegriff. Also, dass man erst was geleistet hat, wenn man was Sichtbares hingestellt hat. Das ist auch wieder ein typisch erwachsener Begriff. Ja, ich habe erst was geleistet, wenn ich das und das und das. Da hast du vollkommen recht. Das Kind ist an sich sozusagen da schon, ja, ne, nehme ich an. Total. Das nehme ich an. Jetzt hast du da ja noch nach dem Weg gefragt.
Ja, genau.
Vielleicht kurz, sehr kurz. Also wir wollen dieses Jahr noch am 10. Dezember eine Medienkampagne starten. Also ne, da öffentlich machen, weil am 10. Dezember wird der diesjährige Nobelpreis verliehen. Mhm. Ja, die Bekanntgabe war ja schon. Aber die Verleihung ist jedes Jahr am 10. Dezember. Das ist nochmal ein wichtiges Datum für uns, wo wir einfach nochmal in die Breite gehen wollen und natürlich uns wahnsinnig freuen, wenn ganz viele da mit Reichweite erzeugen für diese Idee. Und der zweite dann ganz wichtig im Moment ist der 31. Januar, weil am 31. Januar bis 24 Uhr und wirklich bis 24 Uhr darf man einreichen. Alles, was 24:01 kommt, ist vorbei für 26. Das heißt, wir werden einreichen am 31. Januar. Und das ist natürlich auch noch ein ziemlicher Kraftakt, weil der hat viele Regularien und so weiter. Und wir sind an dem Junus dran. Also wir brauchen mindestens einen Nobelpreisträger, muss nicht der Friedensnobelpreis, oder Trägerin natürlich. Weil wir brauchen die Person, die einreichen darf. Und das ist ja schon auch sehr begrenzt. Ja, das sind alle ehemaligen Friedensnobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. Das sind große Institutionen, sind Politiker.
Ja.
Ja. Und da brauchen wir natürlich noch die Richtigen, die sagen, und wir reichen diesen Preis ein. Weil unser einer kann das nicht natürlich, ja. Aber da sind wir ganz, ganz zuversichtlich. Die zeichnen sich auch schon ab. Aber auch da freuen wir uns natürlich über Vernetzung und Hilfe.
Die Nachkommen von Astrid Lindgren.
Ah, die.
Wäre doch toll.
Ja,
jetzt sind wir hier schon am Brainstormen.
Total, die wären super gut, weil die haben eine riesige Stiftung und ein riesen Nachkommen. Ich weiß nicht, ob sie einreichen dürften.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Aber es wäre toll, sie wären dabei.
Genau.
Ja.
So ein Signal, ja. Ja. Also ich finde es total, total spannend und wir jetzt von der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel und jetzt auch mit unserem Podcast werden so einen kleinen Beitrag wollen wir auch leisten. Ich freue mich riesig, dass wir heute sprechen können und ich habe mir im Vorfeld, ich bin ich an meinem Regal vorbeigelaufen und habe Karten, die ich schon ewig da liegen habe und total toll finde, aber noch nie eingesetzt habe. Habe ich die gesehen, habe ich gesagt, die will ich jetzt dem Bernhard mal zeigen. Und ich glaube, das passt so total gut zu deiner Initiative. Und vielleicht liest du die mal vor irgendwie und beschreibst so ein bisschen, was da drauf steht.
Great things never came from comfort zones. Wer loslässt, hat beide Hände frei. Wenn es dir Angst macht, könnte es einen Versuch wert sein.
Oho.
Und dann eine Karte, die muss man ein bisschen erklären. Das mache ich aber gleich. Sollte, hätte, könnte, würde, machen. Und die ersten vier Begriffe, sollte, hätte, könnte, würde, sind rot durchgestrichen. Also sozusagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner wäre, glaube ich, die Übersetzung der Karte. Sei realistisch, plane ein Wunder.
Passt doch irgendwie alles auf deine Initiative, oder?
Ja, ja, super gut. Total. Ja, total. Ja, sich wieder freimachen in dieses Zulassen. Ja, sozusagen rauskommen aus diesen Vorstellungen, die wir Erwachsenen haben, und da auch den Begriff mal schmecken, vorstellen. Also wir leben immer in diesen Vorstellungen oder Überlegungen. Ja, und decken dann damit auch ganz viel zu und stellen zu, sondern wieder in dieses kindliche, also diesen Perspektivwechsel, in dieses kindliche Bewusstsein des Zulassens kommen, weil wir brauchen heute so unglaublich dringend diesen Wechsel aus dieser Geschichte des Misslingens, in der wir so drin stecken, in die Geschichte des Gelingens.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, ich möchte wirklich alle aufrufen und bitten, diese Frage weiter zu erzählen, ja, und einfach die überall zu stellen. Was wäre, wenn Kinder an der Einkaufskasse irgendwie, wenn man im überfüllten Zug steht oder so, also so in den Smalltalks. Smalltalk ist übrigens sowas unendlich Wichtiges, weil wir da merken, wir sind auf derselben Welt. Ja, und stellt einfach diese Frage anderen Menschen und kommt darüber ins Gespräch. Und dann kommt das Kind sozusagen in den Fokus. Und das wünsche ich mir so vom ganzen Herzen. Also das World Child Forum und diese Initiative des Kindernobelpreises ist ein weiterer Versuch von mir. Und das verbindet uns ja auch, die Kinderstiftung Hänsel und Gretel und uns, dass wir einfach ein Anliegen haben, Kindheit gelingen zu lassen.
Vielen Dank, lieber Bernhard Hanl, für dieses unglaublich tolle Gespräch. Und die letzte Karte, die habe ich mir aufgehoben. Und die möchte ich dir schenken, die anderen behalte ich. Und ich lese sie gerne auch noch mal vor, weil sie wirklich das ausdrückt, was ich auch empfinde. Es gibt Menschen, die fühlen sich gut an von Anfang an. Und so ging es mir mit dir. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke dir.
Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de